Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Lass uns über Fußball reden.
Fußball, ja, das hört sich gut an.
So, Podcast.
So, Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Zur 21. Folge des So-Podcasts, des Sport-Podcasts der Landeszeitung. Und wie ihr eben dem Intro schon entnommen habt, Uli und ich wollen heute über Fußball reden. Die lokale Fußballsaison, sie ist fast beendet. Eine ganze Reihe von Entscheidungen sind schon gefallen. Einige wenige stehen noch aus. Die werden wir natürlich auch eingehen. Aber wir wollen vor allem schon einmal eine Bilanz ziehen.
Wir sprechen jetzt nicht über die Bundesliga, also über die erste, zweite, dritte Liga am Wochenende. Das ist so viel passiert. Es war so spannend.
Das war großartig.
Ich meine, da müssen wir über Bundesliga-Fußball
sprechen. Über die Bundesliga sprechen.
Ah, okay. Aber es ist ja auch lokal einiges passiert. Auch an diesem
letzten Wochenende, beziehungsweise in den letzten ein, zwei Wochen hat es einiges auch Bahnbrechendes gegeben. Zum Beispiel sprechen wir noch einmal über die Oberliga. Das ist eine Liga,
die
uns in zumindest in der nächsten Saison nicht mehr ganz so stark interessieren wird.
Nein.
Denn es ist das passiert, was leider dann doch absehbar war. Der LSK ist abgestiegen.
Ja, das ist leider richtig. Das stimmt. Im letzten Jahr haben sie noch Regionalliga gespielt. Also hatten wir noch Viertliga-Fußball in Lüneburg. In diesem Jahr oder in dieser Saison gab es Fünftliga-Fußball in der Oberliga. Und das ist nun auch vorbei. Jetzt wird es nur noch ab Anfang August wird es nur noch Landesliga-Fußball in Lüneburg geben. Denn der Lüneburger SK, der LSK, ist leider abgestiegen. Das steht ja nun schon länger fest nach der Saison, nach dieser zweiten enttäuschenden Saison in Folge. Sie sind Drittletzter geworden, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Viele Mannschaften steigen in diesem Jahr aus der Oberliga ab. Mittlerweile sind es 6 schon sicher. Pattensen, Gifhorn, Ahlerstedt, FT Braunschweig und Papenburg sind neben dem LSK auch abgestiegen. Die Frage, ob der HSC Hannover absteigt, wird sich noch entscheiden. Denn es gibt noch die Relegationsspiele des zweiten Lupo Martini Wolfsburg gegen den Bremer SV. Auch da gab es ja eine Posse im letzten Regionalligaspiel mit Teutonia Ottensen. Das will ich jetzt aber nicht noch groß ausführen, aber es ist so gewesen, dass ein Spieler von Teutonia Ottensen rassistisch beleidigt wurde oder sein sollte von dem Spieler von Bremer SV im letzten Spiel. Die Ottensener sind daraufhin vom Platz gegangen, haben nicht weitergespielt. Der Schiedsrichter hat das Spiel abbrechen müssen. Und am grünen Tisch wurde für den Bremer SV entschieden, die damit auf diesem Relegationsplatz noch gelandet sind und Werder Bremen 2 abgestiegen ist. Die spielen nun gegen Lupo Martini, die Bremer, und gewinnt dort. Lupo Martini muss der HSC Hannover als 12. nicht absteigen, setzt sich Bremen durch, wird es in diesem Jahr 2, 4, 6, 7 Absteiger in der Oberliga geben. Das gab es, glaube ich, noch nie. So viele Absteiger, dass die halbe Liga quasi absteigen muss. Das finde ich übrigens persönlich, um es freundlich zu sagen, nicht sehr sinnvoll und nicht sehr gut. Da hätte es einen deutlich besseren Modus geben müssen, denn 7 Mannschaften in einem Jahr als Absteiger ist einfach zu viel.
Ja, das ist völliger Blödsinn, um es mal auch freundlich zu sagen.
Ja. Klar, ich verstehe, was dahinter steht, dass man die Liga wieder verkleinern will auf 16 Mannschaften nach der
Corona-Zeit,
die man aufgebläht, die liegen, und trotzdem ist das, wenn 7 Mannschaften absteigen, also 6 oder 7, das ist eigentlich zu viel. Aber gut, das nur so am Rande, denn eigentlich wollten wir ja über den LSK sprechen. Der LSK ist als Drittletzter, wäre auch sonst abgestiegen.
Ohnehin Regelabsteiger.
Ja, Regelabsteiger, hat nur 32 Punkte geholt. Arminia Hannover als sicherer Elfter, der nicht absteigt, hat 43, also 11 Punkte fehlten dem LSK zum Klassenerhalt. Da waren sie nie dran und es lag vor allem an der schlechten Hinrunde. Da haben wir ja nun schon oft drüber gesprochen, ne? Nur 37 Tore in 34 Spielen. Das war einfach zu wenig. Aber vielleicht gucken wir ein bisschen in die Zukunft, Sobi. Das ist vielleicht auch ein bisschen sinnvoller. Der LSK hat sich ja neu aufgestellt, hat einen neuen Trainer, hat jetzt schon einen guten Kader, ist quasi auf dem guten Weg. Und im Nachhinein stellt sich die Frage, hätte man nicht schon viel früher als LSK-Vorstand reagieren müssen, hätte nicht schon einen neuen Trainer vor dieser Saison, vielleicht auch vor der vorletzten schon installieren sollen, dann wäre vielleicht sowas wie Aufbruchstimmung da gewesen, die es letztlich nicht gegeben hat.
Diese Aufbruchstimmung muss der LSK jetzt erzeugen, das ist ganz wichtig, aber es scheint so ein bisschen so zu sein, dass das gelingen könnte. Neuer Trainer wird Dennis Thornyport, ja. Ein Mann mit einer LSK-Vergangenheit auch.
Ja, wenn auch nur ein Jahr. Ich glaube, er hat nur ein Jahr beim LSK gespielt, aber er ist mit seinem Vater als Kind oft zum LSK gegangen, wie ich übrigens auch. Und dann hat man eine gewisse Verbundenheit und im alten Wilschenbruch, wer das noch kennt, das waren einfach immer großartige Spiele im Wald am Stadtrand. Das war einfach großartig.
Also Dennis Thornyport steht ganz offensichtlich für eine gewisse Konstanz. Also er hat ja den Dünneberger SV von der Kreisliga bis in die
fast bis in die Oberliga
ja. geführt. Das hat nicht ganz geklappt.
Ja.
Das ist schon eine tolle Leistung, das muss man sagen, denn ich glaube, die Voraussetzungen bei dem Verein aus Geesthacht sind jetzt auch nicht die, dass man sagen kann, da kann man in jedem Jahr mit der Gießkanne neue Spieler verpflichten, sondern man hat halt.
Kommt das eigentlich, dass die zu Hamburg zählen? Also ist das, Geesthacht ist doch eigentlich Schleswig-Holstein, ne? Oder zählt das
zählt im aber
Hamburger,
schon,
zählt Hamburger Bereich?
Im Hamburger Bereich.
Also
es gibt zwei Landesliga-Staffeln.
Ja.
Das eine ist der Hamburger Osten, das ist die Hansa-Staffel. Und dann gibt es nochmal in Hamburger Westen, das ist die Harmonia-Staffel. Hm. Soweit ja. ich weiß, ich hoffe, ich habe jetzt die beiden nicht verwechselt. Und zählte aber schon immer dann auch. Zu.
Das heißt, nicht in Bergedorf war nicht Schluss, sondern es geht dann noch weiter.
Es geht nochmal ein Stück weit weiter
weil das ist ja bis zur Elbe ran dann.
Ne? In den Osten weiter. Ja, und Dennis Thornyport bringt dann mal eben einen Spieler mit, der hier in Lüneburg auch wahrlich kein Unbekannter ist.
Corvin Behrens meinst du? Corvin Behrens mit
Corvin Behrens, genau.
Gemeinsam in Düneberg großen Erfolg hatte und der Torschützenkönig der Landesliga geworden ist mit über 30 Toren und
so einen braucht man hier jetzt ganz dringend.
Genau.
Beim LSK zumindest, ja.
Naja, zumal sie dann noch mit Malte Meyer ja noch einen Rückkehrer haben, der in Rödinghausen ist in der Regionalliga West gar nicht schlecht gemacht hat, der aber wohl sehr heimatverbunden ist, sehr gerne hier wieder in den Norden zurückkommen wollte, hier ja auch an der Leuphana noch studiert und ich glaube, seine Freundin wohnt in Hannover, sie wollen, glaube ich, auf jeden Fall wieder hier nach Lüneburg oder in die Nähe ziehen und ja, man muss jetzt schon sagen, dass Dennis Thornyport jetzt schon einen besseren Kader fast hat als in der letzten Saison in der Oberliga, wenn nicht sogar, dass der gleich stark ist wie der in der Regionalliga davor, das weiß man noch nicht genau, aber der LSK hat sich wieder verabschiedet von dem, Spielern, dass sie Spieler von außen geholt haben.
Die Nullbezug haben.
Die Nullbezug haben. Also ob sie nun Ausländer sind, was in großen Fällen jetzt in diesem Winter so gewesen ist oder auch nicht. Es gab einfach zu viele Spieler, die einfach nur wegen des Geldes, wegen der Liga nach Lüneburg gekommen sind, keinen Bezug hatten. Und das ändern sie wieder. Auch Paul Knake kommt zurück und die haben ja dann selber mit David Böhm zum Beispiel einen geholt, der direkt aus Lüneburg kommt. Also sie setzen wieder auf Leute aus der Region. Dennis Oecker soll aus Gellersen noch kommen. Das wird wohl in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Also sie kommen, sie kriegen Spieler von hier und so muss es auch sein. Die Identifikation mit dem LSK muss auch wieder über die Spieler kommen. Und da ist Dennis Thornyport und der Vorstand jetzt auf einem hoffentlich guten Weg.
Vielleicht ist dann, selbst wenn es der zweite Abstieg in Folge ist, das tut den Fans natürlich in der Seele weh, das ist überhaupt gar keine Frage, aber vielleicht ist diese Saison, die kommende, mit vielen Derbys in der Landesliga, genau das Konstrukt, woran sich der LSK auch wieder aufrichten kann, woran er Identifikation ne? ja, genau. aufbauen kann ja. mit den Zuschauern, auch wenn das in Neze weitergeht, wie es ausschaut, aber mit Derbys, mit vielen Spielen hier in der Region kannst du wieder Identifikation aufbauen und kannst dich vielleicht wieder so aufstellen, dass mittelfristig vielleicht auch wieder zumindest die Oberliga möglich ist.
Naja, was heißt mittelfristig? Also eigentlich ist der LSK für mich ein Favorit für die.
Jetzt fängst du genau so an. Wenn das Tomek Power hört, das Tomek Power, kriegst du richtig Ärger. Ja. Der hat nämlich genau das gesagt. Wir haben gesagt, wir sind Favorit auf den Wiederaufstieg und wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Das hat er nämlich hier auch im Podcast bei uns gesagt. Und
ja, aber das war ja auf die letzte Saison bezogen.
Ja,
und ich glaube ja sogar, es ist vielleicht leicht für den LSK sogar besser, in der Landesliga zu starten. Denn wenn man sich die Oberliga im nächsten Jahr anguckt, das sind ja auch 4 Mannschaften aus der Regionalliga mit Reden, mit Hildesheim, mit Emden. Also da sind richtig starke Teams, die in die Liga drücken, eben aus der Regionalliga. Und da muss man überhaupt mal sehen, ob es der LSK nicht sogar leichter, etwas leichter hat, in der Landesliga zu starten als in der Oberliga.
Das ja.
Die sind für mich Favorit, weil sie einen guten Trainer haben, einen guten Kader. Und wenn sie da nicht oben mitspielen, dann ist etwas falsch.
Ich halte den Ball jetzt nochmal etwas flacher, denn die Mannschaft wird sich auch erst finden müssen. Klar. Was die Namen angeht.
Die Top-Leute sind doch geblieben. Also ein Power ist geblieben, ein Kunze ist geblieben, ein Volk ist geblieben. Hübner, die ganzen, die sich mit dem LSK auch identifiziert haben, Okafor, Robin Neumann, das sind alles Leute von hier, Dente, das sind die, die wir aus Lüneburg und Umgebung kennen, die sind da geblieben. Und dann sind welche dazugekommen, wie Malte Meyer, der im letzten Jahr schon bis da gespielt hat, eine super Rolle gespielt hat. Dazu Corvin Beverins, der die Umgebung kennt, der auch oft in Neze schon war, zusammen mit Torni. Also das ist, das spricht alles dafür, dass der LSK auch im nächsten Jahr eine.
Auch im nächsten
Jahr. Auch ist falsch,
ja. Auch ist falsch. Wir streichen auch.
Wieder mal eine gute Saison wird hoffentlich spielen können. Und sie kommen ja nach Lüneburg zurück. Sie spielen ja beim MTV Treubern an der Ilzner Straße.
Da kommen wir zur Landesliga, zu den Mannschaften, die in dieser Saison in der Landesliga gespielt haben, beziehungsweise noch den letzten Spieltag vor der Brust haben. Aktuell die beste Lüneburger Mannschaft ist der TuS Neze. 7. Platz, 47 Punkte. Allerdings 62-66 Tore, also für eine Mannschaft auf Platz 7. Negatives Torverhältnis.
Ungewöhnlich, ne?
Ja, ungewöhnlich.
Ja.
Am letzten Spieltag könnte der MTV Treubund sogar noch vorbeiziehen, wenn Neze gegen Hasefeld verlieren sollte und der MTV gleichzeitig das Derby gegen Gellersen gewinnt. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Der TuS Neze hat als Aufsteiger, glaube ich, insgesamt seine Erwartungen erfüllt.
Wenn nicht sogar übererfüllt, ne? Finde ich. Also das, die haben eine gute Saison gespielt, kann man eindeutig so sagen.
Hatten eigentlich nie wirkliche Abstiegssorgen. Ja. Auch da lag es, wenn überhaupt, daran, dass die Liga halt eben sehr ausgeglichen ist. Aber ich habe den TuS Neze eigentlich nie ernsthaft in Gefahr gesehen. Sie haben das gut erledigt. Auch da gibt es einen neuen Trainer.
Ja.
Zur kommenden Saison, einen alten Bekannten.
Genau. Michael Lindner hört auf. Oder der arbeitet im Ruhrpott, meine ich, ne?
In Köln. In
Köln, genau.
Muss immer weit fahren. Und,
ja, genau. Ja. Konnte deswegen auch nicht immer beim Training sein. Hatte dadurch keine leichte Aufgabe und die Verantwortlichen in Neze haben sich entschieden, die sportliche Leitung und den Trainer neu aufzustellen. Und Sören Hilmer wird zurück sein in der Landesliga. Er hatte bis vor einem Jahr den MTV Treubund trainiert und sich dann eine Auszeit gegönnt und hatte jahrelang ja die Turner, also viele Mannschaften bei den Turnern trainiert und war auch ein Vorzeige MTVer, wie man so schön sagen kann. Und spielt ja auch immer noch in der alten Herren, ist mit der Ü40 gerade Kreispokalsieger geworden und hat da immer noch Verbindungen nach Lüneburg. Aber nun trainiert er den TuS Neze und auch da gibt es ein bisschen Veränderungen im Kader. Auch die haben sich etwas verjüngt und umgestellt, haben eine neue sportliche Leitung mit Friedhelm Mienert, der da seine Kontakte in die Spielerszene nutzt und schon einige namhafte neue Leute geholt hat, wie Markus Schumann, so vielleicht als Leuchtturm, den man jetzt mal rausnehmen kann, als Regionalligaspieler, der zurückkommt in unsere Gegend. Da freuen wir uns drauf, wenn Schumi wieder für den TuS Neze spielt. Was heißt wieder? Also er hat auch noch nicht, also wieder habe ich es heute, ne? Also wir streichen wieder.
Wieder und auch.
Ja, und er hat für Neze selber noch nicht gespielt, aber spielt in der nächsten Saison eine gute Rolle, wird er sicherlich Stammspieler und Leistungsträger sein. Und dann gibt es ja noch Leute wie Pegelo, Mehl, Borges, man könnte man einige noch
routinierte, nennen. Routinierte Grun Kräfte, und
so, tolle die Kicker, die
Landesliga genau. Kennen, auch teilweise schon höher gespielt haben. Also
für mich auch eine Mannschaft, die auf die wir uns freuen können und die sich eigentlich keine Sorgen machen muss, in den Abstiegsstrudel zu geraten.
Ja, die Spiele Tusnetze gegen LSK, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass sie ja quasi dann beide in ihrem Heimstadion spielen.
Genau, das wird schon das interessant.
Wird, glaube ich, schon könnten sehr emotionale Duelle werden.
Zumal dann Leute wie Pegelo gegen alte Kumpels spielen, genau. Wie Tomek Power und
genau.
Co. So, ne? Das, genau. Das ist sehr cool für den heimischen Fußballfan hier. Das wären schöne Duelle.
Also ich gehe mal davon aus, dass in beiden Duellen es wesentlich mehr Zuschauer geben wird, als in jedem einzelnen LSK-Spiel der vergangenen Saison.
Das ist...
Ist aber jetzt keine zu kühne Aussage, ich weiß.
Wollte ja. gerade sagen. Ist für deine Verhältnisse eine richtig kühne Aussage.
Ach, Uli. Mensch, danke dir.
Er lehnt sich hier gerade aus dem Fenster.
Ja, das ist zu.
Ja, gut. Okay. Dann wollen wir bei der Wahrheit bleiben, ja. Bei der Wahrheit kann man auch sagen, wenn es um die Wahrheit geht, der MTV Treubund bleibt auch in der Liga. Das war zwischenzeitlich nicht so sicher, aber das Setzen auf die Jugend, wie Micha Zerr immer wieder gebetsmühlenartig betont hat, hat sich ausgezahlt. Die brauchten ein bisschen, um in der Liga anzukommen. Letztlich haben sie den Klassenerhalt aufgrund einer sehr guten Rückrunde auch souverän geschafft. Ich gucke gerade mal auf die Statistik, wie viel da sie in der Rückrunde sind. Sie Vierter im Moment mit 29 Punkten. In der Hinrunde haben sie ganze 17 Punkte erzielt. Das zeigt schon, dass die Mannschaft sich auch erstmal finden musste. Die älteren Erfahrenen mit den ganz Jungen, von denen viele aus der A-Jugend Niedersachsenliga kamen. Das hat der MTV gut gemanagt gekriegt und da auch gezeigt, dass das ein guter Weg ist, wenn man eine gute Jugend hat, auch auf die guten oder auf die jugendlichen Spieler zu setzen und nicht die erstmal ein halbes Jahr oder Jahr auf der Bank zu lassen. Sie braucht ein bisschen, aber
Sie haben das in der Rückrunde wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Sie führen jetzt sozusagen vor dem letzten Spieltag. Wenn man so will, ist eine 18er Staffel auf Platz 9 quasi die zweite Hälfte der Tabelle an und sind auch bei den Mannschaften von Platz 9 bis 18 die einzige, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Torverhältnis, mit einem positiven Torverhältnis, nämlich 51-42.
Ja.
Der Rest hat ganz, zum Teil ganz deutlich schlechtere
Die Defensive
Werte.
Ist das Punktstück, ne?
Das muss man einfach starke sagen. Defensive.
Ja, das die zweitstärkste in der Liga, nur Pferden hat 38 Gegentore, sogar der überragende Meister Born-Reihe hat 44 Gegentore, also der MTV hat da wirklich seine Klasse gezeigt, auch in der Rückrunde eben mit einer starken
Defensive. Aber ähnlich wie der LSK hat es im Angriff nicht ganz so funktioniert. Es gab eine ganze Reihe von Spielen, die wir A gesehen haben oder B mit Michael Zerr gesprochen haben, wo er sagte, wir hatten so viele Chancen. Also da war sicherlich für den MTV ein bisschen mehr drin sogar, ja. Aber am Ende des Tages können sie, glaube ich, dann mit dieser Saison ganz zufrieden sein. Und wie gesagt, es ist noch möglich, den Tusnetze sogar abzufangen und in der Landesliga dann das beste der drei Lüneburger Teams zu sein. Das beste Lüneburger Team wird der TSV Gerlassen ganz sicherlich nicht mehr als 16. Und vor dem letzten Spieltag, wie gesagt, da steht das Derby beim MTV Treubund an. Wie dick ist der Strohhalm? So 3 Zentimeter, 5 Zentimeter, ich weiß es nicht.
Naja, eigentlich hatte man schon gedacht, dass der TSV Gerlassen eigentlich abgestiegen ist vor dem letzten Spieltag. Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Aber es ist dann so, dass die Konkurrenz so ganz gut gespielt hat, dass es die Möglichkeit noch gibt. Also die Gerlassen, da müssen 3 Mannschaften überholen. Auf dem rettenden Ufer ist im Moment Cuxhaven mit 37 Punkten. Die spielen allerdings gegen Pferden, gegen den zweiten. Da eine gute Chance, dass Pferden sich da durchsetzt. Das heißt, Gerlassen müsste dann nur noch Westerzelle und Elsdorf überholen. Aber was heißt nur noch? Die spielen halt beide direkt gegeneinander. Und nur, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht und zeitgleich der TSV Gerlassen mit 2 Toren Differenz gegen den MTV Treubund gewinnt, nur dann haben die Gerlassen na gute Chancen. Aber, und da sind wir wieder beim Aber, im Fußball, das hat ja dieses Wochenende in der Bundesliga auch gezeigt, ist alles möglich. Ist
alles möglich, vor allen Dingen an letzten Spieltagen.
An letzten Spieltagen.
Ja.
Und ich halte es nicht für
völlig aus der Luft gegriffen, dass die Gellersener beim MTV gewinnen. Die Derbys liegen ihnen und lass sie mal 2-0 gewinnen. Und am Ende haben sie das Glück, dass Westerzelle und Elsdorf dann wirklich unentschieden spielen. Dann sind sie auf einmal in der Landesliga. Und dann hätten sie etwas Glück, natürlich, weil sie im Gegensatz zum MTV keine gute Rückrunde gespielt haben. Aber am Ende kackt die Ente.
Am Ende kackt die Ente, genau. Und wenn es nicht klappen sollte, dann liegt es ganz eindeutig daran, dass der TSV tatsächlich auswärts insgesamt viel zu wenig Punkte eingesammelt hat.
Definitiv. Ich glaube, sie haben sogar nur 2 Spiele überhaupt gewonnen. Da muss ich einmal ganz kurz gucken. Auswärts sind sie...
Also ja, sie haben auf jeden Fall in Neze gewonnen.
Ja, und gegen Cuxhaven. Und das ist schon lange her. In diesem Jahr haben sie kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Das zeigt einiges, ne? Und war am ersten Spieltag gegen Neze doch sogar auch, ne? Meine ich dir?
Das erste war das Auftaktspiel 2-0, wo sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben, wo ich auch vor Ort war und dachte, Mensch, vielleicht hat sich das mit der Auswärtsschwäche ja dann doch mal erledigt, weil so clever, wie die gespielt haben, habe ich mir gedacht, Mensch, das sieht richtig gut aus, das könnte was werden. Aber leider konnten sie das so nicht fortsetzen.
Naja, 14 Punkte in der Rückrunde in 16 Spielen, das ist einfach zu wenig. Also da haben sie auch ihre Defensive nie in den Griff gekriegt. Das muss man auch mal sagen. Also sie, finde ich, offensiv, sie haben mit Robin Meyer, mit Kennemann, mit Demir, dem grauen Wolf im Sturm, da noch einiges an Power. Aber die Defensive hat auch zu oft sich nicht einspielen können. Es waren zu oft immer mal wieder Spieler verletzt. Und dann haben sie mal Viererkette, mal Dreierkette, dann wieder Viererkette gespielt. Also das ist 87 Gegentore sind da auch einfach zu viel. Das sind die drittmeisten in der gesamten Liga. Wenn Gellersen gewinnen wollte, dann mussten sie eigentlich immer schon 3 Tore erzielen. Und das ist auf Dauer echt, glaube ich, ganz schön schwierig. Aber wer weiß, am letzten Spieltag, also ich habe die Cartmann-Truppe noch nicht abgeschrieben.
Nein, das sollte man auch nicht.
Denn zumal sie ja auch noch gerade etwas Ärger mit ihrem Nachfolgetrainer haben. Ne? Dennis Mandl sollte eigentlich hatte eigentlich längst zugesagt, schon seit Februar, März, so dass er zu den Gellersener kommen will und hat jetzt durch Zufall ein Angebot aus Ahlerstedt bekommen, die ja auch aus der Oberliga wie der LSK abgestiegen sind und da einen Neuaufbau machen wollen. Und da liegt das auf der Hand, dass man einen Vertrag, den man eigentlich schon abgeschlossen hatte, mündlich dann einfach mal kündigt. Das scheint in der Zeit zu liegen, keine Ahnung. Ich finde es traurig, ich finde es auch bemitleidenswert und das widerspricht eigentlich allem, wie Dennis Mandl sich so mir gegenüber bei dem einen Interview, was ich hatte, gegeben hat. Er sprach von Werten, die vermittelt werden müssen und er selber tritt die mit Füßen und auch die verantwortlichen Gellersen waren da sehr enttäuscht. Und
das ist gut nachvollziehbar,
dass sich da die Menschen so getäuscht haben und man kennt das ja manchmal schon so von jungen Fußballern, da ist es ja auch immer mal wieder vorgekommen in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, okay, sie sagen das eine und machen im Endeffekt das andere und was gilt das Wort dann noch, dass es bei den Trainern jetzt auch schon so ist, puh, das ist, finde ich, kein gutes Zeichen. Und
Naja, zumal wenn man genau das vorher postuliert, nämlich das Vermitteln von Werten und am Ende dann sagt, Pustekuchen, Edgy Badgy, du mich auch,
ich habe ein besseres Angebot,
dann ist das schon eher... traurig.
Aber wer weiß, vielleicht hat es ein Gutes, dass es jetzt im Vorfeld zu einem Knall gekommen ist und Gellersener dann einen anderen Trainer finden, der vielleicht auch besser zum TSV Gellersen passt.
So, was ist eigentlich mit der Werbung?
Ja, jetzt auf einmal wollt ihr mich.
Ja, was ist mit Jenny? Da ist sie ja.
Ja, dann kommt jetzt hier die Werbung.
Leider reicht die Zeit nicht, um all das aufzuzählen, was Intersport Friedrich so großartig macht. Schau einfach selbst mal vorbei.
Ja, wollen wir dann bei der Bezirksliga weitermachen? Das könnten wir. Und da haben wir ein buntes Potpourri, wie man so schön sagt, an allem.
Da ist alles dabei, ne?
Da ist alles dabei.
Wirklich
von
alles.
Unseren Clubs von sehr gut bis positive Überraschung, bis von in Ordnung bis, ja, das hat nicht gereicht, bis, das war ganz schlecht. Aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Der TSV Badoweg ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Das haben wir ja in diesem Podcast auch schon des Öfteren thematisiert. Die Badoviker sind ganz souverän Meister geworden, haben 77 Punkte geholt bislang, also 11 Punkte vor dem zweiten im Moment und spielen einfach eine großartige Saison. Sie lassen vielleicht ein bisschen austrudeln, auch wenn Roman Ratzer das bestimmt nicht gut findet, der Coach, aber sie spielen, sind einfach schon ein heimlicher Landesligist in dieser Saison, in dieser Bezirksliga gewesen, steigen verdient in die Landesliga auf, waren in allen Belangen allen anderen Gegnern überlegen und Roman Ratzer hat jetzt ja schon auch viele Neuzugänge wieder, die Mannschaft noch verbessert, verjüngt, verstärkt. Also da freuen wir uns jetzt schon auf die Landesliga-Saison. Als zweites muss man, soll man, darf man und werde ich den SV Wendisch-Evern nennen. Die Jungs aus Wendisch-Evern haben eine ebenfalls grandiose Saison gespielt. Also keiner konnte damit rechnen, dass sie sich so souverän im oberen Drittel halten. Sie können noch Dritter werden. Genau. Theoretisch können sie auch auf 5 abfallen. Aber ob sie nun Dritter, Vierter oder Fünfter werden, ist eigentlich völlig egal. Sie spielen einen großartigen Fußball, haben sich gefunden, kommen über die Gemeinschaft, egal was da immer man aus Wendisch-Evern hört, das funktioniert, das klappt, das ist gut zusammengestellt, Trainer, Mannschaft, Umfeld. Das läuft.
Genau. Und aus Lüneburger Sicht gibt es zwei Mannschaften, die so ein bisschen das Mittelfeld bilden. Das ist zum einen Aufsteiger TuS Rappenstedt als Tabellen-Siebter aktuell und direkt dahinter Achter ist die SV Scharnebeck, die auch Achter bleiben wird, wenn ich das so richtig sehe. Da kann weder nach oben noch nach unten irgendwas passieren. Beide Mannschaften, Rettenstedt hat sehr, sehr stark begonnen, hat sich eigentlich auch nie in Gefahr
überhaupt nicht
begeben müssen sozusagen oder war nie in Gefahr.
Hat nach und nach ein paar Topspieler verloren durch Studium, Weggang und ähnliches. Dadurch wurde es ein bisschen schwieriger und es ist am Ende ein bisschen ausgefasert, aber auch für einen Aufsteiger super Saison.
Scharnebeck macht das seit Jahren eigentlich souverän, finde ich. Casey Lorenzen bei der SVS, das ist eine Mannschaft, die ist auch gewachsen, die hat in der Defensive ihre Stärken und
ist... Ja, und hat auch den Abgang von Okunuga zum Beispiel, der ja nach Baden gewechselt ist, gut kompensieren können. Also das hat Casey ganz gut hingekriegt, ne? Also das muss man sagen, dass gut, in der neuen Saison muss man ein bisschen aufpassen, ihr Top-Torjäger geht, ne? Also Christoph Ricke geht ja nach Badovik und
Die Badoviker bedienen sich da ganz gerne.
Ja, das sieht so ein bisschen so aus, ne? Ist der Weg vom Schiffshebewerk bis zum Badoviker, zum Mülldeponie, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist kein guter Vergleich. Also das ich habe auch absolut nichts gegen Badovik, das wissen auch alle, weil ich ja selber in Badovik gespielt habe. War nur ein kleiner schlechter Scherz. Nein, aber der Weg ist kurz und das ist ein bisschen schade. Kann man nur froh sein, dass Caseys Söhne sind und die nicht nach Badovik wechseln dürfen. Und deswegen hat er wenigstens auch im nächsten Jahr eine gute Abwehr zusammen.
Eine gute Abwehr sollte er behalten.
Genau. Aber die spielen genau wie Rettenstedt, um mal zum vernünftigen Teil hier wieder zurückzukommen und es nicht ins Alberne abgleiten zu lassen. Die spielen beide oder haben beide eine gute Saison gespielt.
Dann haben wir noch ein Fernduell am letzten Spieltag.
Genau.
Gegen den Abstieg der TuS Barendorf und der SV Ilmenau. Nur eine Mannschaft wird es nach Lage der Dinge schaffen, denn der dritte Konkurrent im Bunde, SV Roosche, wird sein Spiel gegen den Fassdorfer SK mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewinnen. Das heißt, ja, Barendorf oder Ilmenau. Ja. Werden den Gang in die Kreisliga antreten müssen.
Das wird richtig spannend. Ne?
Weiß
ich auch nicht genau, wem ich da, wenn ich wetten müsste, auf wen ich wetten sollte.
Ja, das ist sehr schwierig. Barendorf hat den SV Wendisch zu Gast, das ist schwer genug.
Mutter aller Derbys.
Aber auch der SV Ilmenau hat mit dem TuS Rappenstedt auf eigenem Platz jetzt nicht gerade Laufkundschaft zu Gast. Also ich würde sagen, das ist...
Ist die Frage, was macht Wendisch? Also das ist für mich die große Frage. Spielen sie so souverän wie in den letzten Wochen? Hauen sie Barendorf weg? Oder ist es dann doch so ein Derby mit eigenen Gesetzen und gegen Barendorf den Nachbarn und so? Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, das Spiel wird das deutlich spannendere. Also ich habe irgendwie im Gefühl, dass Ilmenau auf jeden Fall Rettenstedt schlagen wird. Wobei Rettenstedt natürlich auch eine gute Mannschaft ist, keine Frage, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass Ilmenau eher gegen Rettenstedt klar gewinnt und das Spiel Barendorf Wendisch lange auf der Kippe steht und am Ende es in die eine oder andere Richtung kippt. Und da wird sich dann zeigen, ob die Barendorfer den Weg in die Kreisliga gehen müssen, den harten, oder aber es nochmal schaffen. Wir hatten David Käse hier auch zu Gast schon, der sagte, sie würden damit klarkommen, wenn es mal so sein würde. Aber ja, auch Barendorf ist natürlich immer so in den letzten Jahren schon ein sehr sympathischer Bezirksligist gewesen. Und eigentlich würde man es beiden Mannschaften gönnen. Nun haben sie
über. Ich glaube, der SV Ilmenau, das wäre schon die größere Enttäuschung, sowohl, sagen wir mal, insgesamt als auch beim Verein selber. Weil ja, die haben, glaube ich, schon anderen Anspruch.
Ja.
Ne?
Also, und dann im Jahr des 100-jährigen Bestehens, wenn dann deine Mannschaft in die Kreisliga absteigt, das wäre schon bitter. Zumal sie mit der JSG Ilmenautal, da sind sie ja verbunden im Jugendbereich, da auch mit Barendorf übrigens, haben sie natürlich gute Nachwuchskicker. Und das ist ja bei Barendorf auch so. Also die beide Mannschaften würden eigentlich davon profitieren, wenn sie in der Bezirksliga bleiben, weil ihre Jungs, die aus der A-Jugend kommen, dann natürlich lieber Bezirksliga-Fußball spielen wollen. Und das wäre schon traurig und bitter, auch wenn der SV Ilmenau schon jetzt auch ja angekündigt hat über Trainer Sascha Hartig, dass es einige Spieler gibt, die auch dem Verein zum Verein kommen, die in der, selbst wenn der in die Kreisliga absteigt, also es gibt ja ein Neza-Trio um Alak, die zum Beispiel schon zugesagt haben für ein SVI. Und das zeigt, dass sie immer noch eine gute Adresse sind, aber bitter ist es schon, dass eine von beiden Mannschaften da leider den Gang in die Kreisliga antreten muss.
Ganz sicher den Gang in die Kreisliga antreten muss der TuS Barskamp. Eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Wochen nochmal eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Ergebnissen erzielt hat. Sogar zwischenzeitlich wieder Klassenerhalt geschnuppert haben. Aber es reicht jetzt dann am Schluss doch nicht ganz. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die das verkraften kann, ein Verein, der das verkraften kann, das ist ein Verein, der auch, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, über die Gemeinschaft kommt. Da ist auch ein gutes Kreisligaspiel am einem Sonntag oder Samstag was Ehrliches, was Gutes, was Vernünftiges, wo die Menschen hingehen, wo man sich trifft.
Da kommt der Verein auch nur auf die Liga drauf an.
Genau.
Martin Einhardt, ne, der Pressewart, der ja auch immer den TuS Barskamp in diesem Jahr als das gallische Dorf der Bezirksliga oder ihn so tituliert hat, der sagte ja vor kurzem, oder das habe ich bei uns gelesen, dass er totale Lust hat oder es Spaß gemacht hat, ein Spiel wie gegen Barendorf, wo viele Zuschauer da waren und zwei sympathische Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Da kommt es, glaube ich, gar nicht immer drauf an, ob das nur Bezirksliga oder nur Kreisliga ist. Da geht es darum, sich zu treffen, zusammen Spaß zu haben und ein bisschen Rivalität, aber nur sportliche und mehr auch nicht. Und ich glaube, dass der TuS Barskamp auch in der Kreisliga weiterhin ein sympathischer Vertreter von Fußballern in dieser Region sein wird.
Ganz sicherlich. Ebenfalls in die Kreisliga, allerdings das steht schon seit Monaten fest, wird der Fastdorfer SK gehen. Und das ist dann genau das Gegenteil von dem, was wir ganz zu Anfang dieses Blogs über die Fußballbezirksliga hatten. Als wir über den TSV Badeweg sprachen, der Fastdorfer SK ist im negativen Sinne genau das Gegenteil.
Ja.
Minus 118 Tore aktuell, noch vor dem letzten Spieltag.
140 Gegentore in 31
Spielen. Das ist schon amtlich.
Sollen wir mal hinkriegen.
Mehr als vier sind das.
4,5 im Schnitt.
Also ja, das, ja, also ging von Anfang an, ging alles, glaube ich, in dieser Saison schief. Trainer Olaf Walter hat, weiß ich nicht, noch vor dem ersten Spieltag gleich hingeworfen und
es sind auch Spieler, die zugesagt hatten, die dann zu Teutonia Uelzen gegangen sind und so. Also da ist vieles schief gelaufen und
irgendwann war dann einfach mal
viele weg gewesen und dann haben sie mit Spielern aus der zweiten aufgefüllt, die das wohl auch für ihre Verhältnisse sehr gut machen und immerhin noch zu den Spielen antreten. Das muss man ja auch mal sagen, das ist nicht so einfach. Aber Fastdorf, da muss man sagen, da muss es einen Neuaufbau geben, der ist da dringend notwendig. Die Fastdorfer sind auch nicht bekannt dafür, dass sie gute Jugendarbeit in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn du dann auf Spieler von
sich,
außerhalb
angewiesen bist. Genau, da können sie sich nicht drauf berufen oder drauf zurückgreifen. Ja.
Das wird schwierig. Also da glaube ich, das wird ein bisschen dauern, bis wir die wiedersehen im Bezirksfußball. Das ist jetzt meine Einschätzung.
Nein. Ja. Wiedersehen beziehungsweise überhaupt sehen im Bezirksfußball werden wir den FC Heidetal, souveräner Meister der Kreisliga.
Ja, das, was wir zum TSV Bardo, wie gesagt haben,
genau, kann man eigentlich FC fast Heidetal, kongruent zum FC Heidetal sagen.
Ja, ne? Ja.
Da ist vielleicht ganz spannend zu sehen, Daniel Horn, 26 Spiele und 37 Tore.
Ja, das
ist eine Hammerquote.
Gigantische Zahl.
Und sein Bruder Joshua Horn auch mit 16 Buden.
Henrik Wischmann, glaube ich, dann 15.
15 und dann kommen noch eine Reihe von Spielern mit 4, mit 6, mit 5 und so weiter. Also die Offensive war einzigartig.
Ja, Daniel Horn, ich meine, der hat vorher beim MTV Treuben in der Landesliga gespielt und war da schon ein richtig guter Kicker. Also der ist eigentlich in der Kreisliga verschenkt. Also das ist natürlich toll für den FC Heidetal, dass er zurückgekehrt ist zu seinen Wurzeln und dass er da jetzt spielt. Aber der ist eigentlich viel zu gut für die Kreisliga. Also der wird auch in der Bezirksliga eine sehr gute Rolle für den FC Heidetal spielen. Und wie ich Olli Klose kenne, der Heidetaler Trainer, werden die Heidetaler auch da eine gute Rolle spielen können. Wird ihn natürlich mit Sicherheit nicht so einfach und so leicht gemacht, wie es in der Kreisliga war. Aber das muss man eben auch erstmal schaffen. Man muss 103 Tore in 29 Spielen erstmal erzielen. Die Heidetaler waren natürlich auch Favorit für den Aufstieg, genau wie Badowig in der Bezirksliga. Beide Clubs haben das souverän gemeistert und deswegen sind sie absolut verdient Meister und absolut verdient Aufsteiger geworden. Und die Kreisliga war ansonsten ja sehr spannend und sehr ausgeglichen. Es gab 6, 7, 8 Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielten. Bei Heidetal war früh klar, dass sie Aufsteiger und Meister sein werden. Und da muss man nochmal sagen, Lob und man muss eben auch sagen, so Spieler wie Koenig oder Hass, das sind Nachwuchsleute, jüngere Leute, die eben auch in der Mannschaft gewachsen sind, die ihren Anteil haben und auch, es sind nicht immer nur 2 oder 3 Stürmer, die entscheidend sind, es ist die gesamte Mannschaft und da kann man nur sagen, Glückwunsch Heidetal zu diesem souveränen Aufstieg.
Ein Glückwunsch geht auch an die Lüneburger SV, die als Zweiter einen besonderen Aufstieg geschafft hat. Der Platz der LSV ist fast das ganze Jahr über gesperrt gewesen, weil er neu gemacht wurde, weil er renoviert wurde.
Bei der Leichtathletikanlage, ne?
Also die Leichtathletik, genau. Ja, aber es war aber nicht möglich, dann eben dort auch Fußball zu spielen.
Genau, weil der ganze Rasen eben.
Genau, und die LSV hatte so gesehen nicht ein einziges klassisches Heimspiel. Spiele wurden in Ochtmissen und jetzt in der Rückrunde beziehungsweise in den letzten Wochen und Monaten in Melbeck ausgetragen.
Ja. Naja, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Du hast eigentlich im gewissen Sinne 30 Spiele, aber kein einziges wirkliches Heimspiel. Du bist nicht in deiner Kabine, du bist nicht in deinem Umfeld, du bist nicht da. Du trainierst, die konnten da ja auch nicht trainieren.
Die sind ja durch den Landkreis
ja teilweise fast bis nach Lauenburg.
Und die in Winsen, genau, da haben sie dann trainiert.
Also trainiert. Das ist auch eine starke Leistung, die LSV da vollbracht hat. Das, musst du erstmal schaffen. Dann hast du ja sehr viele Spiele dann auch ausgefallen. Und dann
viele Nachholspiele und du warst ständig unter Druck.
Ständig unter Druck. Musstest immer gewinnen,
damit du
dranbleibst. Und sie wollten ja auch aufsteigen. Also, sie waren zwar wie Adendorf Aufsteiger, aber sie galten schon auch mit der Besetzung und mit der Mannschaft, die sie hatten, schon auch mit als Aufstiegsfavorit. Aber wenn du dann kein Heimspiel hast und immer den Druck hast, gewinnen zu müssen, das musst du erstmal wuppen. Also das großen Respekt habe ich da vor dir.
Absolut, absolut. Das haben sie super gemacht und waren ja auch tolle Bilder. Jetzt an Pfingsten haben sie den Aufstieg perfekt gemacht.
Genau.
Waren ja auch tolle Bilder, die da dann auch ja auf unseren sozialen Medien und
schön mit Pyro und haben ordentlich dann die Vereinsfarben schwarz, rot, schwarze Farbtöpfe und das sah cool aus, wie sie Melbeck dann in
Melbeck da ein bisschen eingeräuchert hat.
Ja, genau. Ja. Aber das gehört ja mittlerweile dazu, das habe ich ja auch beim Kreispokal Endspiel erlebt und auch am nächsten Tag an Himmelfahrt. Jeder noch so kleine Verein hat mittlerweile seine jungen Anhänger, die mit Bock und bisschen Pyro und Farbe und hin und her die Spiele begleiten. Und also ich persönlich finde das
cool. Ein bisschen Farbe auf die Plätze bringen, genau.
Ja. Mag nicht jeder Funktionär und wahrscheinlich auch nicht jeder Schiedsrichter, weil manchmal kann man nicht mehr so viel sehen. Aber wenn man das in der Bundesliga nicht darf und im tollen großen Fußball das verboten ist, dann wird es eben auf den Dörfern wieder gemacht und bei den kleinen Vereinen. Ich finde das cool, das gehört dazu, das ist eine Fankultur, die von den jungen Leuten gelebt wird. Großartig, macht weiter so. Ich finde das.
Der Fußball auf dem Dorf ist eh der viel, viel ehrlichere. Und das ist jetzt keine Phrase, sondern das ist aus dem, aus der Tiefe meines Herzens genau meine Meinung dazu. Der TSV Arndorf wird der dritte Aufsteiger, auch das steht schon fest, ja, in die Bezirksliga aus der Kreisliga. Das ist der dritte Aufstieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Uwe Laskowski.
Auch kein Zufall.
Auch kein Zufall. Ja. Ich war ja vor dem Kreispokalfinale in Arndorf für unseren vergangenen Podcast, wo wir sozusagen als so Podcast auf Tour waren.
Jawohl. Kann man auch nochmal nachhören. Ne? Also das war nicht ganz so uninteressant.
Was, das sollte man auf jeden Fall. Laskowski
und Co. gesagt haben.
Genau. Und ich hatte bei diesem Gespräch das Gefühl, das war ja sowohl vor dem Kreispokalfinale, logischerweise, wie wir schon sagten, aber eben auch noch vor den entscheidenden Spielen, die den Aufstieg oder Nichtaufstieg bedeutet haben. Und man hatte so das Gefühl, diese Mannschaft, beziehungsweise diese Gruppe ruht in sich.
Okay.
Die war einfach irgendwo, ich hob auch so ein bisschen darauf ab in dem Gespräch, jetzt kommen die Do-or-Die-Spiele, habt ihr das nervlich im Griff und so weiter? Da kommen wir dann, was den großen Fußball angeht, ja auch schon nochmal später drauf zurück. Habt ihr das nervlich im Griff und nein, das kriegen wir hin. Wir sind als Gruppe super und selbst wenn es nicht klappen sollte, wir haben schon eine tolle Saison gespielt. Also die wirkten wirklich ganz in sich gelassen und und sie haben es durchgezogen.
Naja, und nervlich hatten sie es ja
im Griff. Nervlich hatten sie es im Griff. Bisschen Glück hatten sie. Du kannst es aus dem Kreispokal noch mal kurz schildern.
Ja, aber das ist ja dieses nervlich im Griff. Also ich meine, sie lagen kurz nach der Halbzeit mit 0-2 hinten und sie haben mit Power und Druck am Ende dieses Spiel noch gedreht, beziehungsweise es auf Unentschieden gestellt. Also haben kurz vor Schluss das 2-2 gemacht und diesen Druck muss man erstmal standhalten und dann kommt das Elfmeterschießen und da haben sie wirklich Glück gehabt, weil dieser wiederholte Elfmeter, den lässt auch nicht jeder wiederholen, das Schiedsrichter-Trio hat es da nun gemacht und sie sind kalt wie eine Hundeschnauze gewesen und haben halt jeden Elfmeter versenkt und den sie nicht versenkt haben, der wurde zum Glück wiederholt und dann hat Danny Ivan ihn auch nochmal wiederholt und paar Tage später, dann haben sie das entscheidende Spiel, ob sie aufsteigen oder nicht aufsteigen und sind wieder cool geblieben und haben das geschafft. Und das muss man erstmal so hinkriegen. Und das kriegt man wahrscheinlich wirklich nur so als Einheit hin und wenn man ruhig bleibt. Und Uwe Laskowski ist ja das klassische Beispiel.
Ja, absolut. Man ruhig bleibt, scheint diese Mannschaft wirklich super im Griff zu haben und auch die Meinung, die seine Spieler von ihm haben, kam da auch sehr, sehr positiv rüber. Ich glaube, die folgen ihm wirklich, ich hätte fast gesagt überlehnen, aber im Sinne von, dass das einfach eine...
Also auf dem Fußballfeld auf folgen Fußballfeld sie ihm überall hin.
Also das
ihm,
andere sollten man wahrscheinlich... Folgen sie ihm überall hin, dass das einfach eine sehr, sehr gute Dynamik ist und eine sehr, sehr gute Trainer-Mannschaft-Beziehung.
Ja.
Den Eindruck hat man auf jeden Fall.
Ja, und sie haben die offensive Wucht, ne? Das hat man beim Kreispokal gesehen, wo sie spielerisch eigentlich sogar die schwächere Mannschaft waren. Der Ochtmissen war da, fand ich sogar ein bisschen besser aufgestellt. Aber körperlich sind sie präsent. Sie haben vorne mit Brese, Lasse Martin und Danny Ivan und Tim Franke wirklich Spieler auch mit Körper und Schussgewalt und auf die sie sich verlassen können. Und das wird, darauf werden sie auch in der Bezirksliga setzen, denke ich mal.
Leidtragender, wenn man so will, du hast es ja auch schon bereits gesagt, ist als Vierter und als knapp unterlegener Kreispokalfinalist, der auch Mr. SV.
Ja, ist eigentlich ein bitteres Ende für die Saison.
Das ist bitter, ne?
Für die OSV-Spieler, weil die auch eine tolle Saison gespielt haben, auch nicht als Aufstiegsfavoriten mit in die Saison gegangen sind, lange auf den Aufstiegsplätzen standen und jetzt am Ende werden ihnen die Füße nochmal weggegrätscht oder die Beine. Das war schon beim Pokalfinale so, wo sie zweimal die Hand am Pott hatten. Und jetzt in der Liga ist es genauso, dass die LSV sie noch überholt. Ja, das ist wirklich schade. Aber ich glaube ja, dass für sie vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil sie haben eine gute Saison gespielt. Sie sind ja eine sehr, sehr junge Mannschaft. Sie haben mit Jean-Lucas Guillaume einen sehr jungen Trainer. Und man hat auch körperlich gemerkt, um in der Bezirksliga mitzuhalten, sind sie alle noch körperlich einen Tick zu dünnhemdig oder wie man das positiv nennen muss. Also mit Plikert haben sie hinten eine Kante drin, aber ansonsten kommen sie sehr über das Spielerische und manchmal habe ich so das Gefühl, vielleicht sollten sie noch eine
ja, Kreisligaspielen oben nochmal ein bisschen Muskelmasse zulegen und dann steigen sie eben dann im Jahr darauf auch. Also die sind da auf einem super Weg und nach einem Pokalfinale, was du ja so unglücklich verloren hast, hatten sie ja danach dann das wichtige Spiel gegen Südkreis. Also nur der Sieger blieb ja drin und das gewinnen sie. Also das zeigt auch eine Mentalitätsgeschichte.
Auch eine Mentalität,
Dass du das Spiel, weil dieses Pokalfinale war wirklich sowas von sehr unglücklich. Und dass du dann wiederkommst, zwei, drei Tage später danach, das auch hier mein Respekt. Sie sind auch auf eine Art und Weise Gewinner in der Kreisliga, auch wenn es sich im ersten Moment so anhört oder es sieht so aus, als ob sie Verlierer sind als Vierter, aber verdientermaßen hätte es auch vier Aufsteiger geben können, dann wäre der OSV auf jeden Fall dabei.
Dann wäre Fußball gerecht, aber Fußball ist nicht so gerecht.
Nein, das stimmt.
Wie wir wissen. Ja. Der SV Eintracht als Tabellensiebter bildet so ein bisschen aus hiesiger Sicht das Mittelfeld. Eine Mannschaft, die auch sehr guten Fußball spielen kann, aber ich glaube einfach in dieser Saison nicht beständig genug agiert hat und gerade zum Schluss dann doch ein bisschen nachgelassen hat.
Ja, und das ist auch, ich glaube nicht, dass die so zufrieden sein können mit der Saison. Also das ist die größte Fußballabteilung im Stadt- und Landkreis und Philipp Zimmermann ist ein sehr ehrgeiziger Trainer. Also ob die mit Platz 7 zufrieden sind, das
habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, sie können guten Fußball spielen.
Ja, das können sie, klar. Ja.
Also es ist Platz 7, glaube ich, nee, da stimme ich dir zu. Das ist sicherlich nicht das, was sie wollten.
Also die haben auch mit dem Aufstieg geliebäugelt, bin ich mir sicher.
Ja,
also auch in der Hinrunde gehörten sie ja auch oder bis vor einem Monat auch noch zu den Mannschaften, die mit oben mitspielen konnten. Oder wenigstens 2 Monate ist es her oder so. Aber das ist halt am Ende nicht. Da fehlte der letzte Punch und wie du sagst, nur in Schönheit ein paar gute Spiele zu machen. Du musst halt über die gesamte Saison dann die Konstanz haben, die sie in dieser Saison nicht hatten. Stellen sich auch ein bisschen neu auf. Also Philipp Zimmermann geht ja ein bisschen in die zweite Reihe und Gerrit Rodatz wird neuer Trainer mit einer Person X,
die
noch zu bestimmen ist. Genau. Vielleicht kommt dann da auch nochmal ein bisschen neuer Schwung rein, den man manchmal braucht.
Der TSV Bienenbüttel wird es gerade so schaffen, die Liga zu halten am Ende des Tages und nicht mehr in der Kreisliga spielen wird der TSV Gellersen 2, der aktuell als Tabellen-14. aber auch schon abgestiegen ist.
Beide Mannschaften haben in der Saison ihre Trainer entlassen, das sagt immer auch einiges und beziehungsweise da gab es auch nicht nur Positives, aber das ist ja oft so, wenn du dann absteigst, beziehungsweise fast absteigst und eher unten oder gegen den Abstieg spielst, dass da nicht immer alles nur perfekt laufen kann. Das war wohl in Bienenbüttel und auch bei Gellersens.
Über was Positives zu reden, macht ja viel mehr Spaß. Also gehen wir nochmal weiter zur ersten Kreisklasse, wo der VfL Blekede auch als Aufsteiger eine überragend gute Saison gespielt hat. Ist lange schon aufgestiegen. Es ist immer noch die Frage, steigen sie als Erster auf oder als Zweiter, denn der SV Zernin, die zweite Mannschaft, die ebenfalls eine super Saison gespielt hat, Blekede hat 67 Punkte, Zernin hat 65 Punkte. Wie ist sie denn vor dem letzten Spieltag? Weißt du das aus dem Kopf?
Na, Zernin muss nach Erbsdorf und Blekede hat ein Heimspiel gegen Hohnsdorf, das Elbe-Derby.
Stimmt, dann brauchen sie einen Punkt.
Genau,
weil sie das weil sie 15
genau,
Tore bessere Torverhältnis genau haben.
Ja. Also holt Blekede einen Punkt gegen Hohnsdorf und das halte ich jetzt mal für machbar. Zumal auf eigenem Platz.
Ja, da kann man die Meisterschaft schön feiern. Die Meisterschaft. Den Aufstieg haben sie ja schon
gefeiert. Den Aufstieg haben sie schon und das ist dann auch der dritte in Folge für die Mannschaft von Trainer Marco Dirks. Und das freut mich auch sehr, weil Blekede ist für der VfL immer eine Mannschaft gewesen, die so zwischen Kreisliga und auch Bezirksklasse früher gab es das mal und hin und her gewandert ist, sage ich mal, also eigentlich ein Traditionsverein da in dem Bereich und der so ein bisschen in der Versenkung verschwand und sogar zwischenzeitlich sah es um die Fußballabteilung ganz schlecht aus. Marco Dirks hat das dann mit einigen Mitstreitern wieder belebt. Und dritter Aufstieg, jetzt kommt die Mannschaft zurück, die Power von der Elbe kommt zurück in die Kreisliga und das wird die Kreisliga auch nochmal zusätzlich beleben, da bin ich ganz sicher. Und ich glaube, dass die Mannschaft diesen Punkt, den wollen sie jetzt auch noch holen, damit sie die Meisterschaft noch haben. Und es könnte dann in Blekede eine kernige Feier am nächsten Samstag, am 3. Juni geben.
Das glaube ich auch, ja. Eher enttäuscht haben der 3., 4. und 5., also der LSK 2, Mechtersen-Vögelsen als Kreisliga-Absteiger und der MTV Treubund 2. Alle drei wurde nachgesagt, dass auch sie in die Kreisliga hätten aufsteigen wollen. Das haben sie nicht geschafft, teilweise mit mehr als 10 Punkten Abstand. Da ist die erste Kreisklasse anscheinend auch die richtigere Liga für diese drei Clubs. Den Rest, da will ich jetzt nicht durch alle durchgehen. Es gab natürlich noch die Posse um das Spiel Dynamo gegen TV Neuhaus. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, weil ein Elfmeter für Neuhaus im Spiel gegen Dynamo nicht gegeben, nicht gegeben ist falsch. Also in der letzten Aktion gab es einen Elfmeter für Neuhaus beim Spielstand von 2-1 für Dynamo. Der Elfmeter ist dann versenkt worden von Neuhaus. Dann haben die Dynamo-Spieler aber gesagt, es sind einige Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen und dann hätte dieser
Ich glaube, nach dem Schlusspfiff hat er den noch dann zurückgenommen.
Den hat er zurückgenommen, genau.
Das Tor.
Das Tor, diesen Elfmeter zum 2-2 und hat das Spiel dann abgepfiffen und er hätte den Elfmeter wiederholen müssen. Also Dynamo ist um den einen Punkt in Anführungsstrichen betrogen worden. Das Sportgericht hat dann das Spiel komplett neu angesetzt, was für viel Ärger sorgte, gerade im Bereich von Dynamo, weil Dynamo gesagt hat, naja, das ist ja eigentlich, geht es dann nur um die letzte Aktion und wenn, dann hätte Neuhaus gerade einen Punkt nur bekommen und jetzt haben sie die Chance auf 3, was ich gut nachvollziehen kann und auch richtig finde. Es ist aber so entschieden worden, dass das Spiel neu angesetzt wurde über Pfingsten und guck an, Dynamo ist nicht angetreten. Kurz vorher haben sie dann keine Mannschaft zusammenbekommen, was auch damit zu tun hat, dass Pfingsten viele Spieler wohl schon etwas anderes vorhatten. Deshalb ist
ein Frevel.
menschlich vertretbar, aber das habe ich hier nur inoffiziell gesagt. Ich weiß auch von einigen Leuten, die in der Liga Fußball spielen, die hinter vorgehaltener Hand doch immer mal wieder sagen, dass es ganz schön wäre, wenn die Neuhäuser nicht mehr im nächsten Jahr auch in der ersten Kreisklasse spielen. Der lange Weg mit Fähre und Ähnlichem ist nur ein Grund. Die Härte ist wohl auch manchmal etwas schwierig, aber das ist jetzt nur subjektiv gesagt. Ich fand es immer gut, dass der TV Neuhaus hier mit in unserer Region gespielt hat und wer die Verantwortlichen in Neuhaus um die Familie Sack, die ja jahrzehntelang da schon dabei ist, kennt, weiß, was für sympathische Menschen da am Werk sind. Trotzdem ist das eine der wenigen Entscheidungen, die auch noch nicht gefallen sind. Wer wird nämlich der dritte Absteiger in der ersten Kreisklasse? Eintracht 2 und Ilmenau 2 sind schon längst abgestiegen. Die Frage wird nur noch sein, Neuhaus oder Dahlenburg, weil Neuhaus eben diese Punkte aus dem Spiel gegen Dynamo am grünen Tisch bekommen hat. Jetzt nur noch ein Punkt hinter Dahlenburg ist. Dahlenburg hat aber noch 2 Spiele, spielt bei der Eintracht noch und gegen Thomasburg. Und wir gehen mal davon aus, dass sie den einen Sieg, den sie noch brauchen, weil sie auch das deutlich bessere Torverhältnis haben, dass Neuhaus den bitteren Gang in die zweite Kreisklasse antreten muss.
Was war das denn?
Apropos bitter.
Bitter, ja. Das Stichwort ist
oder auch süß, man kann das jetzt sehen, wie man will, aber reden wir doch nochmal über den großen Fußball, den sogenannten. Was war das für ein Finale in der Fußball-Bundesliga? So spannend wie seit 10 Jahren nicht mehr.
Ja, in den 3 Ligen, ne? Erste, zweite, dritte Liga.
Ja.
Immer wieder.
Und Drama. Drama. Da fahren die Bayern. So habe ich das irgendwie empfunden. Da fahren die Bayern mit der Meisterschale unterm Arm nach Dortmund zum Borsigplatz, scheppern den Dortmundern das Ding vor die Füße und sagen, hier, wir machen mal Inventur, nehmt das Ding halt verdammt nochmal. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und was macht Borussia Dortmund? Die stecken das Ding in die Post und sagen, zurück, wollen wir auch nicht, zurück an den rechtmäßigen Empfänger. Siebener Straße, irgendwas, 8, irgendwas, XY, München.
Ja, sie können es nicht.
Sie können es nicht. Also ich muss wirklich sagen, die Bayern haben alles Erdenkliche dafür getan, in dieser Saison nicht Meister zu werden.
Ja.
Und dann reicht es nicht für einen Sieg im letzten Spiel aus Dortmunder Sicht gegen den FSV Mainz 05, die ein gutes Spiel gemacht haben, überhaupt keine Frage.
Ja, aber die haben Wochen vorher, was haben sie schlecht in Stuttgart gespielt und die haben viermal hintereinander nicht gewonnen und die musst du mit 3-4-0 aus dem Stadion schießen. Also kannst du mir sagen, wenn du deutscher Meister werden willst, dann bist du da heiß von der ersten Sekunde an und kassierst da nicht zwei Gegentore. Das ist wirklich, das ist armselig gewesen von Borussia Dortmund.
Das war wirklich armselig und ja.
Elfmeter und der Allaire und so, und so ein halbhohes Ding. Also den, jeder Bayern-Spieler hätte den unter die Latte genagelt und dann wäre das Ding drin gewesen. Aber die Dortmunder haben mal wieder gezeigt, dass sie...
Sie können mit Druck nicht umgehen.
Ja.
Sie können mit
in den Wochen vorher waren sie schon, als sie dann mal auf Tabellenplatz 1 waren, haben sie das Spiel danach verloren oder nur unentschieden gespielt. Bayern war wieder vorne. Das ist wirklich, die haben es auch nicht besser verdient gehabt. Also Bayern hat es auch nicht verdient gehabt, Meister zu werden, weil Köln hätte es ja beinahe noch geschafft, Dortmund zur Meisterschaft zu verhelfen, aber
Das ist dann der entscheidende Unterschied. In den letzten 10 Minuten, wo die Bayern wussten, wir müssen hier noch eine Bude machen,
ja.
Da machen sie halt eben dann in dem Moment.
Ja, das eine Tor von Musiala, der kommt dann natürlich auch rein und macht es dann. Und in Marco Reus macht es eben nicht.
Genau.
Dieser Kopfball von Reus, der dann rübergeht, der ist dann eben nicht drin. Das zeigt eben auch, warum Marco Reus mit Dortmund nie einen Titel geholt hat oder keine Meisterschaft geholt hat. Warum er eben nur der ewige Zweite sein wird, weil er in den entscheidenden Momenten eben es nicht hinkriegt. Und das hat auch mit Qualität zu tun.
Das hat definitiv mit Qualität zu tun. Hat
natürlich auch mit Geld zu tun, das wissen wir auch alles. Aber es ist bitter, armselig und blöd gewesen. Also während in den anderen Ligen es ja einfach nur Pech war für die Mannschaften, die dann nicht aufgestiegen sind, wie Wien, Wiesbaden und der HSV, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu, es ist bei Dortmund nur einfach eine Doofheit gewesen. Also das, und mich hat das auch geärgert. Also da wären die Bayern mal vielleicht nicht Meister und dann sind sie einfach zu doof.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, dass sich die Bayern eine solche Saison wie die vergangene nicht noch einmal leisten werden in den nächsten 7, 8 bis 10 Jahren.
Ja.
Ja, das heißt, es wird Menschen geben, die sind erwachsen. Sie sind mit 18 Jahren erwachsen und kennen nur den Fußballmeister Bayern München.
Ja.
Das ist dann doch irgendwo auch schon zu hinterfragen. Aber okay.
Schade.
Es ist schade. Ja. Aber in dem Moment ist es wirklich, ja.
Ja, aber das ist ja trotzdem das, was natürlich auch den Fußball faszinierend macht. Ne? Also ich war ja mit meiner Frau in Wismar, wir saßen am Strand und wir haben uns eigentlich nur entspannt. Und irgendwann kam ich von diesem Handyticker gar nicht mehr weg, weil das dann doch so aufregend war. Und am Ende kommt eine Kicker-Push-Nachricht, Musiala 2-1-89. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, siehste, das ist der Unterschied. Deswegen wird Bayern wieder Meister, weil sie in den entscheidenden Momenten es dann eben schaffen und es ist trotzdem, das macht unseren Fußball so wahnsinnig spannend. Vorher war es mit Osnabrück in der dritten Liga, dass die in der Nachspielzeit noch ein Spiel gedreht hatten, was sie eigentlich schon verloren hatten gegen Dortmund 2 und der HSV, ja diesmal nun leidtragender bei der Geschichte gewesen ist. Die Heidenheimer haben eben in der Nachspielzeit da noch den Ausstieg geschafft und der HSV ist Dritter geblieben. Aus Nordsicht oder aus HSV-Sicht.
Ja, Das erinnerte ganz stark an den 19. Mai 2001, an die 3-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04, als Schalke abfeierte und dann ein Zahnarzt aus Kaiserslautern aber in Hamburg nicht abpfiff, sondern noch einen Freistoß gab, den ein gewisser Patrick Andersson irgendwie durch eine Mauer drosch. Ja,
auch da spricht man von Qualität, die es dann eben in dem Moment dann macht.
Genau.
Ausmacht.
Und
dann doch nicht nur alles Zufall. Und
Nichtsdestotrotz muss man sagen, der HSV hat von dieser Relegation auch schon 2 oder sogar 3-mal in jüngerer Vergangenheit profitiert, das wissen wir. Da gab es mal so ein legendäres Spiel in Karlsruhe und so weiter. Oder auch in Fürth.
Tomorrow, my friend.
Dennoch, jetzt wird er das zweite Mal in diese Relegation geschickt. Als Dritter der zweiten Liga, wo er eigentlich eine super Saison oder eine gute Saison gespielt hat.
Nur eine gute Saison wäre es gewesen, wenn sie Erster oder Zweiter geworden wären. Ne? Dann, aber sie haben eine.
Ja sie haben schon, sie auch
also der Häme ist hier nicht
angekommen. Nein, Häme ist
das gerne.
Der HSV hatte auch eine Reihe von Chancen, gerade jetzt im Frühjahr, das berühmte, ja. die berühmte Frühjahrsdepression ja. des HSV, wo sie Punkte gelassen haben, gar keine Frage, wenn sie da ein bisschen konzentrierter gewesen wären oder was auch immer, dann würden wir darüber jetzt gar nicht mehr reden, dann wäre der HSV jetzt erstklassig wieder und gut. Aber jetzt ist es eben so, wie es ist und der HSV muss zum zweiten Mal in Folge als Tabellendritter der zweiten Liga in die Relegation. Im vergangenen Jahr hat ihn ein gewisser Felix Magath, der vor 40 Jahren der große HSV-Held war, wir erinnern uns, 1983.
In Athen.
In ja. Athen.
In Juve.
Und der hat ihn damals in die Suppe gespuckt, als Hertha Interimstrainer, da im Rückspiel eine ganz überraschende Taktik der Offensive gewählt, mit der HSV gar nicht klar kam und plötzlich 0-2 hinten lag und das Thema war gegessen. Jetzt geht es gegen den VfB Stuttgart. Ich weiß nicht, ob der HSV dieses Erlebnis, dieses Negativerlebnis, so schnell umwandeln wird können in positive Energie, dass man sagt, egal, jetzt erst recht.
Ja, aber Stuttgart hat ja auch keine gute Phase und hat ja auch kein Positiverlebnis. Ne? Also die haben auch nur 1-1 gegen Hoffenheim gespielt. Hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie an Augsburg vorbeigezogen.
Genau.
Und das haben sie nicht getan. Ich glaube, dass Stuttgart eigentlich eine deutlich bessere Mannschaft als der HSV hat. Aber ob sie nicht dazu tendieren, den HSV zu unterschätzen, was andere Mannschaften wie Bochum, Schalke oder so nicht gemacht hätten, das ist, glaube ich, eine Chance, die der HSV hat. Also ich sehe die Möglichkeiten der Hamburger nicht so schlecht. Also das ist für mich ein 50-50-Ding. Die Frage wird sein, wie defensiv stabil der HSV ist. Also ich habe das Derby, das war das letzte Live-Spiel, was ich vom HSV gesehen habe, da hat mir der HSV nach vorne mit Jatta, Dompe und Glatzel sehr gut gefallen, aber defensiv war das nicht Bundesliga-reif.
Ja.
Und wenn die Defensive gegen Stuttgart gut steht, glaube ich, haben sie eine gute Chance.
Nichtsdestotrotz, für mich gehört diese Relegation abgeschafft.
Ja,
egal,
definitiv.
Wer für wen oder gegen wen, ganz egal. Drei Mannschaften steigen auf, drei Mannschaften steigen ab. Das wäre, aber so ist es immer ein
Kniefall
vor der Bundesliga, die dann halt einen halben Startplatz mehr hat, wenn man das rechnerisch sehen will.
Und das, du kannst eine schlechte Saison in zwei Spielen dann doch
gerade
wieder
noch gut
machen.
Genau.
Und das ist ungerecht. Und der Zweitligist, der eigentlich eine gute Saison gespielt hat und
über
die ersten drei kommt. Ich meine, der HSV hat über 60 Punkte geholt, ne? Damit hättest du in den letzten Jahren, wärst du damit sicher aufgestiegen und jetzt als Dritter vielleicht eben nicht durch diese Relegationsspiele. Also das ist was fürs Fernsehen, damit kann man Geld machen, da sind wir wieder bei einem gesellschaftlichen Thema.
Damit kann man Geld machen, damit hast du alles gesagt, was zu diesem Thema an der Stelle als Begründung zu sagen ist.
Ja, das ist traurig.
Also, das ist sehr
traurig. Lieber die spannenden Momente, wie wir sie jetzt am Ende der Saison hatten, wie wir sie auch hier im lokalen Fußball gehabt haben, das macht Spaß, das ist ehrlich, aber irgendwelche künstlichen Konstrukte da zu erschaffen, das ist das ist nicht gut.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an. Und genau deswegen solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Wochenende, am Samstag, 3. Juni, wieder auf die Sportplätze hier in der Region gehen. Denn dort wird ehrlicher Fußball gespielt. Uli hat es gerade völlig richtig gesagt. Wir haben jetzt ein paar Spiele auch schon angedeutet, aber wir sagen es jetzt nochmal. Sonnabend 16 Uhr gilt für alle Spiele, die wir jetzt nennen. Es gibt das Landesliga-Derby MTV Treubund gegen den TSV Gellersen mit der Pikanterie, dass der TSV Gellersen dort noch gegen den Abstieg kämpft und es sogar noch schaffen kann auch. Dann haben wir
mit 2 Toren Differenz muss Gellersen auf jeden Fall gewinnen und dann ist die Chance bei vielleicht 30%, dass sie drin bleiben können. Aber
sie ist noch da.
Ja.
Wir haben in der Bezirksliga das Fernduell um den Klassenerhalt. Der SV Ilmenau empfängt den TuS Reppenstedt und die Mutter aller Derbys, wie Uli schon gesagt hat, der TuS Barendorf spielt gegen den SV Wendisch Evern.
Gewinnt Barendorf, ist Barendorf auch im nächsten Jahr Bezirksligist. Gewinnt Barendorf nicht und dafür der SV Ilmenau bleibt der SV Ilmenau Bezirksligist.
Und zu guter Letzt, erste Kreisklasse, das Elbe-Derby. Der VfB Blekede spielt gegen den TuS Hohnsdorf. Uli, sag's nochmal. Ein Punkt reicht.
Dann ist der VfB Blekede nicht nur Aufsteiger, sondern auch Meister der ersten Kreisklasse. Heißt, wer da feiern will, sollte an die Elbe fahren.
Genau. Und an der Elbe ist es ja auch immer sehr schön. Ja.
Kein Hochwasser ist.
Solange kein Hochwasser ist, gut. Diesmal gibt es nur Punkte Hochwasser beim VfB Blickede.
Gut. Hochwasserhosen. Aber die sind, glaube ich, nicht in den Hosen.
Ne, ich glaube nicht. Ne. Ich habe zumindest nichts dergleichen
wir
gesehen.
Wir tragen hier alle keine. Auch unser Techniker Sascha hat keine Hochwasserhose, sondern eine ganz normale Jeans, die bis zum Boden reicht.
Ja, Sascha, vielen Dank dafür. Also ich meine für deine.
Gut, dass er heute endlich mal eine Hose an.
Vielen Dank für deinen technischen Support einmal mehr heute hier bei uns. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns wieder zugehört habt und uns auch hoffentlich weiterhin zuhört. In 2 Wochen werden wir hier mit einer sehr spannenden Reiterin über das Vielseitigkeitsreiten sprechen, denn vom 15. bis 18. Juni gibt es das große Turnier in Lohmühlen und die Reiterin, die wir dann hier im Interview haben, wird dort starten und eine Menge zu diesem Thema zu sagen haben. In diesem Sinne?
Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen. Nee, du sagst das ja immer.
Bleibt gesund, ja. Schaut Sport, macht Sport und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.